Gibt es nicht. Ja. Aber Paulus sagt da gerade am Ende von Römer 2, Leute, eigentlich auch schon früher war die äußerliche Beschneidung für sich selbst auch kein Selbstzweck. Es ging auch schon im alten Bund immer noch darum, dass auf die äußerliche Beschneidung eine innere folgen sollte, eine Beschneidung des Herzens. Und ohne die Beschneidung des Herzens nutzt auch die äußerliche Beschneidung nichts. Das war nie anders, auch wenn das Äußere wichtig war im alten Bund. Und Paulus formuliert ja da so stark in Römer 2, wo man denkt, oh, kann man das noch laut lesen? Ja, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, der ist ein Jude, der es innerlich ist. Der am Herzen beschnitten ist und das Äußere ist einfach nicht mehr wichtig zu Zeiten des neuen Bundes. Oder dann Römer 3. Denn es ist ja ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Unser Thema, wir kommen gleich deutlich drauf zurück in Philipper 3. Rechtfertigung aus Glauben. Er sagt, ob beschnitten oder unbeschnitten, im neuen Bund spielt das keine Rolle mehr. 1. Korinther 7. Beschnitten sein ist nichts, unbeschnitten sein ist nichts, sondern Gottes Gebote halten. Da könnte jetzt jemand spitzfindig sagen: Entschuldigung, Paulus, Beschneidung war ein Gebot. Ja, natürlich. Aber offensichtlich meint er hier in diesem Kontext nicht der einzige Text, bei dem das so ist, meint Gebote quasi diese moralische Seite, diese Kategorie, wo es darum geht, ich sage jetzt mal so 10 Gebote. Und nicht umsonst werden die 10 Gebote häufig auch mal so am Stück zitiert. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Wenn das am Ende egal ist, wenn das nicht im Blick ist, im Alltag und man sich nur an Ritualen aufhängt, dann hat die Bibel schon immer gesagt, das geht nicht. Das ist die permanente Klage der Propheten im Alten Testament. Ich kann das Geplärr eurer Lieder nicht mehr hören, sagt Amos, so mal als ein Beispiel. Toller Gottesdienst, korrekte Opfer, schöne Lieder. Und unter der Woche falsche Maße und Gewichte, Lug und Betrug in Handel und Wandel und sagt, davon hat Gott nie geredet und davon hatte Gott nicht geredet. So sehr auch vielleicht das Äußere formal korrekt war. Galater 5, Vers 6, noch ein Text zum Thema Beschneidung. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Letzter Vers in dem Kontext, Kolosser 2. In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, also in Christus seid ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Da haben wir jetzt den Bezug wieder zu unserem Text. Was heißt denn das, wenn Paulus sagt, wir sind die Beschneidung? Ja, es geht um dieses Beschnittensein am Herzen, von dem er in Römer 2 sprach mit Bezug auf die Tora. Es geht um diese Beschneidung durch Christus, wie er es den Kolossern schreibt. Eine Herzensänderung. Das kann man auch Beschneidung nennen, ja. Das Alte, das Kaputte, das Tote muss rausgeschnitten werden, muss verändert werden. Es muss lebendig werden. Darum geht es. Und insofern kann Paulus dann sagen, wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen, uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Die äußere Frage ist einfach nicht mehr relevant. So, dann kommt ein längerer Abschnitt, 4 bis 6, wo es um das Rühmen geht. Oder ich habe drüber geschrieben, kein Raum für Prahlerei. Paulus sagt, also will sich nicht verlassen auf Fleisch, obwohl ich mich doch drauf verlassen könnte. Ich könnte mich rühmen. Ich könnte mich mehr rühmen als alle. Wir gucken einmal schnell durch. Es sind 7 Punkte, die Paulus aufzählt, derer er sich rühmen könnte. Sagt er, ich bin am achten Tag beschnitten. Interessanterweise auch das ein Wort, was nur hier im Neuen Testament auftaucht, ein Achttägler, könnte man wörtlich sagen, will heißen, ich bin kein Konvertit, ich bin kein Proselyt, ich bin echter, richtig echter Jude, Israelit, aus einer jüdischen Familie dort hineingeboren, nach den Vorgaben des Gesetzes beschnitten, kein Proselyt. Punkt 2. Ich bin, sagt Paulus, aus dem Volk Israel, übersetzt Luther, andere übersetzen, aus dem Geschlecht Israels. Also ich gehöre wirklich physisch zum Volk Israel. Drittens, ich bin aus dem Stamm Benjamin. So sagt er auch in Römer 11. Ja, ich bin wirklich Jude aus dem, also Israelit aus dem Stamme Benjamin. Gibt es gar nicht mehr so oft, dass im Neuen Testament irgendjemand auf die verschiedenen der 12 Stämme irgendwie eingeht. Ja? Die sind einfach nicht mehr im Blick. Die meisten, die 10 Nordstämme, das Nordreich ist ja untergegangen, schon Jahrhunderte zuvor. Da ist eh nicht mehr viel über. Und das Südreich, Juda und Benjamin, die meisten waren Judäer, ein paar Benjaminiten. Paulus sagt übrigens, ich bin noch einer. Vielleicht hatte er sogar einen Stammbaum noch, dass er das wusste. An einer Stelle erwähnt er, und im Übrigen, also der erste König Israels, König Saul, war aus Benjamin. Er hieß Saulus, wahrscheinlich nach diesem Saul mal benannt von seinen Eltern. Also, am achten Tag beschnitten aus dem Geschlecht Israels, vom Stamm Benjamin. Viertens, ein Hebräer von Hebräern. Paulus kommt ursprünglich aus Tarsus, das ist seine Heimatstadt. Das ist nicht so furchtbar weit von dem heutigen Antiochia, wo nicht zuletzt das schwere Erdbeben jetzt ja vor einem Jahr war. So 2 Stündchen mit dem Auto entfernt ungefähr heute. Damals alles griechisch im Umfeld, aber es gab halt überall jüdische Kolonien und seine Familie, so sagt er, Hebräer von Hebräern, obwohl aus Tarsus. Und deswegen sprach Paulus auch problemlos Hebräisch. Wir sehen das in der Apostelgeschichte, als er in Jerusalem gefangen genommen wird. Plötzlich, dann fragt er, darf ich zum Volk sprechen? Und plötzlich fängt er Hebräisch an zu reden und alle sind überrascht und sagen, oh, naja. Ein Hebräer von Hebräern. Punkt 5. Bezüglich des Gesetzes, sagt Paulus, bin ich ein Pharisäer. Er bezeichnet sich in der Apostelgeschichte mal auch als ein Sohn von Pharisäern. Also vielleicht war der Vater, Großvater auch schon Pharisäer. Wer sind die Pharisäer? Die Abgesonderten. Das heißt, der Begriff zunächst mal. Es ist wohl insgesamt eine überschaubare Anzahl gewesen, also das ging nicht in die Millionen oder was, waren wohl vielleicht nur ein paar Tausend, aber sie hatten eine relativ hohe Anhängerschaft im Volk. Es war nicht das Establishment, das waren die Sadduzäer, das waren die hohe Priesterkaste im Tempel, so dass die Kirchenleitung, würden wir heute sagen, alle ziemlich liberal, auch da nichts Neues unter der Sonne leider. Die Pharisäer, das waren so die Strengen. Das waren die, die es ganz genau genommen haben. Paulus sagt das selber mal so, die strengste Richtung unseres Glaubens, das sind die Pharisäer. Die studieren auch permanent. Die gucken sich die Tora an, alle Gesetze, alle Gebote, alle Satzungen. Penibel. Konstruieren auch noch Fälle. Was wäre, wenn? Wie müssten wir uns dann entscheiden? Nennt man dann Kasuistik, so Fall für Fall, alles in der Theorie mal ausbuchstabieren. Sie wollten ganz genau leben. Paulus sagt, ich war so einer. Ich habe studiert bei Gamaliel in Jerusalem, also erste Adresse. Ich könnte mich echt rühmen. Ja. Sechster Punkt, bezüglich des Eifers, sagt er, war ich ein Verfolger der Gemeinde. Auch da sagt er, ich habe echt Punkte gesammelt. Also ich habe mir die Papiere geben lassen in Jerusalem. Also ich habe echt was investiert. Ich war nicht nur in Jerusalem, habe dort Christen verfolgt. Ich bin richtig rumgereist. Ich habe sie ins Gefängnis stecken lassen. In der Apostelgeschichte wissen wir, dass er auch an Todesstrafen beteiligt war. Stephanus, der erste Paulus, steht dabei. Ist tief überzeugt, dass er das Richtige tut. Bei alledem echt mit Eifer unterwegs. Also das war nicht nur Dienst nach Vorschrift. Paulus war Überzeugungstäter. Auch das typisch pharisäisch. Und der letzte Punkt, er sagt, ich war untadlich, wenn es um die Frage der Gerechtigkeit geht. Also ich habe mir echt Mühe gegeben. Also das hat im Alltag am Ende ganz gut geklappt, so sagt Paulus. Im Sinne einer äußeren Gesetzeseinhaltung lebt er offenbar ziemlich anständig. Konnte man nicht gleich sagen, ach du Sünder da. Na, er nahm es schon genau. Jetzt mal ehrlich, also ist das wirklich möglich? Kann einer wirklich sündlos leben? Gut, so hat er es Paulus nicht formuliert. Er sagt untadlich, obwohl das auch schon ein starker Begriff ist. Ich möchte kurz erinnern an die Geschichte, als Jesus Gespräch ist mit dem reichen Jüngling. Und der junge Mann, der kommt und sagt, Jesus, was soll ich denn machen, um gerettet zu werden? Jesus sagt, halte die Gebote. Da könnte man denken, war das doch ein Weg, über Gebote halten, gerettet zu werden? Naja, was sagt er? Habe ich alles gemacht. Habe meine Eltern gut behandelt, habe keinen umgebracht, keinen Einbruch begangen, habe nichts gestohlen, habe immer die Wahrheit gesagt. Und Jesus sagt, ja, super. Und dann geht es weiter? Aber du hast eine ganze Menge Geld, du bist reich. Geh hin, verkauf das Geld. Gib es den Armen, investiere da. Und dann lesen wir, der reiche Jüngling geht betrübt weg. Das wollte er nicht. Das Problem war offensichtlich das erste Gebot. Die Frage ist, wer ist wirklich dein Gott? Es ist der wahre Gott, der dann auch die Maßstäbe festsetzt, auch wie ich mit meinem Reichtum umgehe? Oder ist das Geld mein Gott, der Mammon, wie es Jesus an einer anderen Stelle mal sagt? Das war das Problem des reichen Jünglings. Jesus hält ihm den Spiegel vor und sagt, naja, ja, so im Alltag, das sah gar nicht schlecht aus, ja. Bestreitet Jesus gar nicht. So äußerlich, ja, nicht jeder stiehlt jeden Tag, nicht jeder bricht jeden Tag die Ehe in diesem äußerlichen Sinn, Gott sei Dank, ja. Wie sollte das auch gehen? Wir bringen auch nicht permanent Leute um. Aber das reicht nicht. Das ist doch nicht alles. Es gehört mehr dazu. Angefangen natürlich vom ersten Gebot. Ist wirklich Gott derjenige, der oben an der ersten Stelle steht. Stephanus, der hatte Christus, hatte Gott im Zentrum, war bereit, dafür sein Leben zu geben. Paulus steht daneben mit seiner untadlichen Gesetzeseinhaltung. Denkt, ja, das ist richtig, das muss so sein, ich tue Gott was Gutes. Erst im Rückblick erkennt Paulus dann selber, wie falsch er gelegen hat. Wie grundsätzlich falsch er gelegen hat. Er bekennt dann im 1. Timotheusbrief, ich bin der Erste unter den Sündern. Nein, auch ein Paulus war nicht perfekt, natürlich nicht. Ja, im äußerlichen Sinne mag er ziemlich ordentlich gelebt haben, so gut bürgerlich, würden wir heute sagen. Ja? Und ehrlich gesagt, ich bin nicht traurig, wenn die Nachbarn anständige Leute sind. Das ist nicht der Punkt. Ja. Also es lebt sich deutlich entspannter. Keine Frage. Aber das ist ein anderes Thema. Hier ging es jetzt um die Frage der Errettung. Und Paulus sagt mit diesen 7 Punkten, also wenn sich einer rühmen könnte, wenn das irgendeine relevante Größe wäre, dann könnte ich echt eine Menge in die Waagschale werfen. Dann, also, da kann mir keiner hier das Wasser reichen. Und dann merkt er, wie grundlegend daneben er liegt. Vers 7 folgende, Christus ist mein Gewinn, sagt er. Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Andere übersetzen, Luther übersetzt hier Schaden, andere Übersetzer nehmen Verlust, Gewinn und Verlust. Paulus nimmt beide Begriffe aus der Bankensprache, aus dem Wirtschaftsleben. Und die stehen auch im realen Wirtschaftsleben so scharf gegeneinander, wie Paulus das hier theologisch übernimmt. Hier, wo es um den Kern des Evangeliums geht. Wenn ich Geld überweise auf mein Konto und ich zahle das ein, dann gehe ich davon aus, dass mein Plus steigt. Dass also da wirklich mehr wird auf dem Konto. Und wenn dann aus irgendeinem Grunde ein grundlegender Fehler passiert und ich gucke irgendwann auf die Kontoauszüge und stelle fest, das, was ich da glaubte eingezahlt zu haben, das haben die mir abgezogen, dann habe ich auch ein Problem. Und da geht es ja nicht um 3,50 Euro hier. Bei Paulus geht es hier aus seinem Verständnis echt um alles. Sagt er, das, was ich all die Jahre eingezahlt habe, wo ich mich abgerackert habe, wo ich unterwegs war, wo ich Kilometer geschrubbt habe. Alles für Gott, so glaubte er. Dachte, wo ich mein Pluspunktekonto erhöhen wollte. Sagte, nee, das hatte ein Minus am Ende vor der Buchung. Das war Verlust, das war nicht Gewinn. Das realisiert er jetzt erst. Er wird echt scharf. Ja, ich erachte noch alles für Schaden, für Verlust gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Verlust, ein Schaden geworden. Ich erachte es als Dreck, damit ich Christus gewinne. Dreck. So Luther jetzt hier. Andere Übersetzungen sind noch etwas deutlicher. Auch das nur einmal im Neuen Testament. Also jetzt was Paulus, er sagt, ich muss jetzt mal ein Wort gebrauchen, was wir sonst nicht üblicherweise benutzen. Es geht echt um was. Wir leben in einer Zeit, wo man sagt, naja, also pff, ja komm, der eine sieht so, der andere sieht so, Postmoderne, jeder hat seine eigene Wahrheit. Wie erwähnt, ja, Paulus, wo es passt, hat er auch ein weites Herz. Aber hier geht es nicht um irgendwas, hier geht es um den Kern des Evangeliums. Um seinetwillen, um Christi willen, erachtet er das alles als Dreck, was vorher war. Und nun ist es ja keine Schande, Israelit zu sein oder aus dem Stamme Benjamin zu sein, ein Hebräer zu sein, das ist alles nicht der Punkt. Aber sich was drauf einzubilden und zu glauben, dadurch bei Gott besser zu sein, sagt er, das ist mir am Ende zum Bumerang geworden, zum Schaden geworden. Die Frage ist am Ende, habe ich Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus oder habe ich eine vermeintliche Gerechtigkeit aus dem Gesetz? Um zu erkennen, dass seine Gerechtigkeit, von der Paulus spricht, die er glaubte gehabt zu haben, dass das eine Selbstgerechtigkeit war, die kaum 3 Schritte weit reichte, brauchte es wirklich ein dramatisches Ereignis. Das Zeugnis von Stephanus zu sehen, der noch unmittelbar vor seinem Tod ausruft, dass er den Himmel offen sieht, Jesus sieht. Das reichte Paulus nicht. Paulus musste selbst zu Boden gebracht werden. Jesus musste selbst kommen. Da reichte keine theologische Diskussion oder irgendwie was, sondern er musste echt am Boden sein. Und dann fragt Paulus ja noch, als er diese Stimme hört, wer bist du? Was ist hier los? Und dann kommt ja die Stimme, ich bin Christus, ich bin dieser Jesus, den du verfolgst. Christus erkennen, das ist das, was Paulus unbedingt möchte. Ich möchte ihn erkennen, Vers 10. Das ist das, was ihn jetzt umtreibt. Aber dafür musste Christus, weil er so ein harter Hund war offensichtlich, sage ich jetzt mal in dem Bild, dafür musste Jesus ihn echt zu Boden werfen. Und mit dem gleichen Eifer, könnte man sagen, mit dem er erst die Gemeinde verfolgt hat, mit dem gleichen Eifer ist er jetzt für die Gemeinde da. Das war ein Stück sein Charakterzug. Und wenn wir den Begriff biblisch ein bisschen anschauen, dann merken wir auch, das ist nicht per se negativ. Es gibt auch positiven Eifer, ja. Die Frage ist, wofür? Wofür setze ich meine Energie ein, meine Kraft? Wo bin ich hinterher? Wo verkämpfe ich mich auch mal? Wo investiere ich echt? Bin ich wirklich bei Jesus? Oder habe ich irgendwelche politischen Ideen? Oder gab ja in den letzten Jahren so ein paar Themen, wo manche Leute erstaunlich missionarisch dann unterwegs waren, die sonst gar nicht so missionarisch waren. Da denke ich, naja, muss man auch Zeit für haben. Nicht nur Zeit, Lust und Nerv. Wenn ich so manchmal Leserbriefe lese, irgendwo im Internet bei manchen Artikeln, meine Zeit haben die Leute Zeit und Nerv. So richtig vom Leder zu ziehen und lange Leserbriefe zu schreiben. Ich denke, das ist ihnen offensichtlich wichtig. Paulus war wichtig, hier Jesus zu erkennen. Die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet zu werden. Mit der Auferstehung Jesu ist klar, dass das Opfer von Jesus genug ist. Der Tod ist besiegt. Damit ist die Rechtfertigung des Sünders, dafür, wofür Jesus am Kreuz gestorben ist, keine Option mehr, sondern fix. Sie ist unumstößlich, sie ist klar. Das war ja Paulus Leiden hier. Wie kriege ich denn die Gerechtigkeit? Ist sie nun aus Werken oder aus Glauben? Nein, und er sagt, sie ist aus Glauben, und zwar aus Glauben an diesen Jesus. Kraft seiner Auferstehung. Und dann danach redet er von der Gemeinschaft seiner Leiden, so seinem Tod gleichgestaltet zu werden. Christsein ist keine Schönwetterreligion. Christ als Christ leben heißt nicht, dass alles ist easy peasy läuft und wir keinen Ärger haben in dieser Welt. Es kann manchmal richtig schwer werden. In dem einen Lied haben wir es gesagt, egal was du mir gibst, aber eben auch egal was du mir nimmst. Singen wir das wirklich aus Überzeugung? Können wir das singen? Können wir das wirklich ernst nehmen? Ist es uns wirklich egal? Ich gestehe, ich stocke jeweils bei diesem Halbsatz in diesem Lied. Ich möchte denn, wenn ich mitsinge, schon auch ehrlich sein in meinem Herzen. Wenn sich mein Lobpreis mit Leiden mischt, haben wir gesungen. Oft sind wir weit davon entfernt, wenn wir ehrlich sind. Aber es kann Situationen geben, wo das dann wirklich mal der Fall ist. Ja? Einer unserer Absolventen vom Seminar, der ist ein Pastor in Istanbul, ist da ein Gemeindegründer, dort auch unser Studienleiter, der schrieb kürzlich in einem Rundbrief, sind Menschen zum Glauben gekommen, wollen sich taufen lassen. Und jetzt steht die Frage, ob die Familie sie komplett vor die Tür setzt. Also will heißen, den Kontakt wirklich abbricht. Und das ist die freundlichste Variante. Die haben in der Gemeinde dort in Istanbul Fälle gehabt, wo jemand sagt, wo der Vater dann sagt zur Tochter, wenn du dich taufen lässt, dann bringe ich dich um. Die Gemeinschaft seiner Leiden, seinem Tode gleichgestaltet zu werden. Das will keiner haben, aber das kann passieren. Das war damals ernst, das ist heute ernst. Es kann sein, dass wenn ich so Jesus nachfolge, wie Paulus es sagt, Familie, Beruf, Ansehen, verlustig gehen. Letzter Vers, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Hier haben wir nochmal einen Begriff, den es nur hier im Neuen Testament gibt. Die meisten übersetzen nur Auferstehung. Da denkt man, naja, Auferstehung kommt schon häufiger vor, oder? Ja. Hier setzt Paulus noch eine kleine Vorsilbe davor und sagt, es geht um eine Ausauferstehung. Vorsilbe aus, heraus noch davor. Die Kommentatoren streiten sich ein bisschen, was Paulus damit wohl meinen mag. Es ist jetzt auch nicht mehr die Zeit, das lang und breit zu diskutieren. Es macht aber nochmal schön deutlich, wir sind in einem Text, wo Paulus an verschiedenen Stellen ungewöhnliche, einmalige Begriffe nimmt, um in einer ganz persönlichen, tiefen Weise das deutlich zu machen, worum es ihm hier geht. Nämlich Christus ist wirklich im Zentrum, der Glaube an ihn, die Gerechtigkeit durch den Glauben an diesen Jesus Christus. Das ist der Kern schlechthin. Und wenn das in irgendeiner Form in Frage gestellt wird, dann gibt es ein ganz grundsätzliches Problem. Dann ist alles, was vorher so schön und nett gewesen sein mag, alles Verlust. Dann ist es Schaden. Dann ist es eine Katastrophe. Passt auf, habt Acht, sagt Paulus. Lauft diesen Lehrern nicht nach, die euch was anderes erzählen wollen. Also, alles in allem ein großes, starkes Plädoyer für Gerechtigkeit aus Glauben. Das im Kontext ein bisschen von dem entwickelt, wie Paulus selbst zum Glauben gekommen ist, wie er das erlebt hat von seiner Biografie her. Das wollen wir mitnehmen. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr das persönlich in eurem Leben immer wieder auch so festmachen könnt. Diese Sehnsucht zu diesem Jesus, von dem Paulus hier schreibt. Dass wir auf der anderen Seite das vermeiden, was Paulus hier erwähnt. Die menschliche Gerechtigkeit, dieses moralisch sein wollen, was gut ethisch leben ist, richtig, ja, natürlich. Aber zu glauben, dass wir dabei Gott irgendwie Pluspunkte sammeln können, das ist ein Irrweg, das bringt uns am Ende von Jesus weg. Wir zeigen am Ende nur noch mit Fingern aufeinander. Das bringt niemanden voran und es beschädigt unsere Beziehung zu Gott. Es wäre ein Schaden. Paulus plädiert für den Gewinn. Gewinn in Jesus Christus, in der Gerechtigkeit aus Glauben an diesen Jesus. Amen.